Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Hallo liebe Community, willkommen zur mittlerweile 11. Ausgabe von Editor's Choice, dem Podcast der Brutkasten-Redaktion, in dem wir wöchentlich über die neuesten Entwicklungen im Startup-Bereich sprechen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch gut ins Jahr 2021 gerutscht seid. Und ich darf jetzt meine Kollegen Dominik und auch hier den Momcilo begrüßen. Wir haben wieder spannende Themen für euch und möchten anfangen mit 2 Minuten 2 Millionen. Die neue Staffel ist ja mittlerweile gestartet und ging gestern zum zweiten Mal auch über die Bühne. Und wer kann uns da nicht besser berichten als unser 2 Minuten 2 Millionen Experte Momcilo. Momcilo, was hat sich bei 2 Minuten 2 Millionen gestern so getan?
Ja, du hast das richtig gesagt. Wir sind wieder da mit 2 Minuten 2 Millionen. Und was natürlich als erstes auffällt, es gibt neue Gesichter in der Show. Die möchte ich vielleicht kurz einmal aufzählen und erwähnen. Das wäre Dagmar Großmann, CEO von Jet Service, einem Business-Jet-Betreiber. Bert Hinteregger, Hotelier. Alexander Schütz, der Gründer der Investment Group C-Quadrat. Und er ist auch zugleich Aufsichtsratsvorsitzender einer Cybersecurity-Firma namens Cyan AG. Und dann noch der Pirch, der Urenkel von Ferdinand Porsche. Der sitzt natürlich auch im Aufsichtsrat von Porsche und Seat. Und was sehr bemerkenswert ist, auch im Aufsichtsrat von SOS Kinderdorf. Und ich glaube, mit diesen neuen Juroren ist die Bandbreite bei 2 Minuten 2 Millionen ein bisschen größer geworden, wo Startups sich vielleicht wirklich erhoffen können, dass Investoren einsteigen. Ich finde, das hat man teilweise gestern schon in der Sendung, oder nein, bei der ersten Sendung war das gesehen, als Mai Platzhal zum Beispiel Bernd Hinteregger überzeugen konnte. Mai Platzhal, diese lokale Urlaubsbuchungsplattform für Österreich-Urlaub. Und ich glaube, das wird, glaube ich, ganz spannend, diese Staffel. Und vielleicht auch mehr Möglichkeiten bieten für Startups, wirklich an Kapital zu kommen.
Es gab dann auch noch ein Startup Ottobus, das ist auch 47 Jahre alt und das ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich, dass so ein altes, etabliertes Unternehmen bei dieser Startup-TV-Show mitmacht.
Genau, also Startup ist eben genau sicher nicht das richtige Wort in dem Sinn. 47 Jahre gibt es das Unternehmen schon, es wurde vom Großvater des heutigen Eigentümers gegründet und hat an sich vor Corona 3 Millionen Euro Jahresumsatz gemacht als Busunternehmen, ganz klassisch, bietet Mehrtagesreisen, Eintagesreisen mit dem Bus an, hat auch ein angeschlossenes Reisebüro, wo Rundreisen mit Partnergesellschaften angeboten werden. Ehrlich gesagt kenne ich noch immer nicht aus, warum die bei 2 Minuten 2 Millionen auftreten konnten. Was ich weiß, es hat funktioniert. Es hat funktioniert, also sie hatten einen massiven Umsatzeinbruch durch Corona und haben dort tatsächlich 3 Investoren an Land gezogen, die gesagt haben, okay, nein, wir glauben daran, dass das nach Corona wieder aufwärts geht, dass das wieder gut geht und dass wir da entsprechend eine Rendite rausbekommen. Also soll sein, für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum man das macht.
Überhaupt ist es ja ein Mix. Vielleicht erzählst du was, du hast dir ja dieses Startup Omas Schorskugeln angeschaut.
Es war ja wirklich in der gestrigen Folge, waren ja wirklich einige interessante Sachen. Der Momschüler kann dann auch nochmal was erzählen. Omas Schorskugeln, genau, also ein steirisches Alkohol-Startup, das einen Alkohol mit eben demselben wirklich skurrilen Namen macht, der ein wirklich Mischmasch aus unterschiedlichsten Alkoholen, Schnaps, Wein, Wodka, Most ist mit Farbstoff Sissi, das alles führen sie auf ihrer Website an. Also es ist, genau, die haben übrigens kein Investment bekommen und einer der Juroren, jetzt habe ich gerade vergessen, einer der Juroren hat auch gesagt, es ist ein wirklich, wirklich schlechter Name. Wobei vielleicht passt es ja genau für Hütten Gaudi. Und Momcilo, ich glaube, eine andere interessante Geschichte war ja noch mit Greenwell, oder?
Ja, das ist ein Startup, das hat irgendwie einen ganz neuen Ansatz in Sachen Energiegewinnung, den ich bisher noch nicht so mitbekommen habe. Es geht um Erdölbohrungen, nämlich dann, wenn die abgeschlossen sind, werden diese Löcher zugeschüttet. Und dieses Startup kommt daher und sagt, das ist Verschwendung, weil es gibt noch immer eine Erdwärme, eine Hitze von über 100 Grad in diesen Löchern und sie möchten diese Hitze jetzt nutzbar machen und einfach umverteilen, landwirtschaftlich, Agrikultur. Und das finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Und auch das hat funktioniert. Auch sie haben ein Investment bekommen, wie man bei uns nachlesen kann.
Und da war aber, glaube ich, auch die interessante Geschichte, dass die vorher schon einen Ex-Juror an Bord hatten.
Genau, kurzzeitig hat es so ausgeschaut, als ob das ein Problem wäre. Aber Die TV-Juroren haben sich nicht daran gestört. Altrichter ist schon vor dem Pitch, vor der Sendung dabei gewesen oder ist schon dabei als Investor.
Spannend, spannend.
Also eine Menge an Hintergrundinfos, die ihr da recherchiert habt auch. Also wirklich sehr spannend. Ich persönlich lese auch deine Nachberichte, Momschlo, wirklich sehr gerne.
Vielen Dank.
Von 2 Minuten, 2 Millionen. Also kann ich wirklich nur jeden ans Herz legen, der sich für diese Serie interessiert. Aber es sind auch da immer spannende Geschäftsmodelle, die da auch dahinter stehen und gepitcht werden. Momchilo, du hast noch etwas.
Eine Sache würde ich vielleicht gerne sagen, was vielleicht für die Zukunft sich entwickeln könnte. Wenn man sich gestern den Pitch von Hello Bello angeschaut hat, dieses Pet-Tech von Wolfgang Maurer, die individuelles Hundefutter vor die Türe liefern, da kann man mit einem Online-Konfigurator einfach die Werte seines Hundes eingeben und das wird so angepasst geliefert. Und da ist ja, es ist noch in Verhandlungen. Aufgrund von Corona konnte so manche Aufsichtsratssitzung nicht stattfinden, deswegen ist die Tinte noch nicht trocken. Aber es schaut so aus, als ob Hans-Peter Haselsteiner und Florian Gschwandner da einsteigen werden. Und besonders spannend ist da ja der Florian bei Tractive, diesem Tracking, Tier-Tracking-App, involviert ist, ob sich daraus vielleicht eine spannende Kooperation in Sachen Datengewinnung bei Tieren ergeben könnte. Ich finde, das ist etwas, das man sich in Zukunft anschauen sollte.
Ein Thema, da bleiben wir sicherlich auch dran als der Brutkasten. Ein Thema, wo wir schon länger dran sind, ist der Bitcoin-Höhenflug, der aktuelle. Und da hat der Dominik einiges recherchiert.
Also man muss sagen, am aktuellen Bitcoin-Höhenflug bin ich noch gar nicht so lang dran, weil der Paul Klanschek, den ich vorgestern dazu interviewt habe, hat es ganz richtig gesagt, das mediale Interesse hat sich jetzt eine Zeit lang in Grenzen gehalten. Ich muss zugeben, auch meines. Bitcoin ist von der breiten Öffentlichkeit relativ unbemerkt einmal von ungefähr 5.000 US-Dollar im März zum Tiefstand, also zu Beginn der Lockdowns, wo es einmal ordentlich abgesackt ist, auf gut 20.000 Dollar Ende vergangenen Jahres angestiegen, bevor dann die Medien langsam aufgesprungen sind und gesagt haben, okay, das ist ein neuer Rekordwert, höher als 2017, so hoch ist es noch nie gestanden. Und seitdem ist es massivst weitergegangen, zunächst auf 30.000 Dollar, dann innerhalb von wenigen Tagen auf 40.000 Dollar und wieder zurück auf 30.000 und schon wieder hinauf. Ich will überhaupt keinen aktuellen Kurs sagen. Wir zeichnen diesen Podcast ja nicht am Mittwoch in der Früh auf und wenn ich jetzt den Kurs sage, ist auf jeden Fall um ein paar tausend Dollar falsch. Wurscht was.
Kann schon wieder ganz anders sein, ja.
Er kann wieder ganz anders sein. Paul Klanschek hat das wunderbar im Interview zusammengefasst. Die Volatilität ist zurück. Das heißt, während über Monate lang, und deswegen war es ja auch für die Medien nicht so interessant, der Bitcoin-Kurs eigentlich sehr konstant langsam angestiegen ist, gestiegen und gestiegen, aber nie die riesen Sprünge gemacht hat, weder nach oben noch nach unten, sondern halt immer mit so einem kleinen Hin und Her, mit einem kleinen Auf und Ab, ist jetzt dieser Wahnsinn zurück oder sagen wir mal, dieser Wahnsinn in der Volatilität größer denn je zuvor, größer als er 2017 war, wo wirklich an einem Tag der Kurs ein paar tausend Dollar rauf und wieder runter und wieder rauf und wieder runter geht. Und das ist für den Paul Klanschek, für Bitpanda, optimal. Er ist gerade vollkommen happy, hat mir vorgestern im Interview sozusagen spontan gesagt, ja, wenn das heute so weitergeht, wird das der erfolgreichste Tag in unserer Unternehmensgeschichte. Und by the way, bislang war der vor 2 Tagen. Und davor war es aber 2017. Also es ist gerade ein Wahnsinn. Bitpanda profitiert einfach davon, wenn die Kurse entweder sehr schnell ansteigen oder auch wenn sie sehr schnell fallen, weil dann einfach die Leute daran interessiert sind, dass sie möglichst schnell kaufen oder verkaufen.
Vor einer Woche hat es ja noch geheißen, dass die Volatilität sich ein bisschen herausgenommen hat aufgrund der institutionellen Anleger, die da auch jetzt mittlerweile an Bitcoin anlegen. Also hat sich das sehr rasch wieder geändert.
Das ist eigentlich etwas, was vor einigen Wochen noch die Experten gesagt haben, zu diesem Anstieg auf 20.000 Dollar, dass das eben durch den Großen, dass das zustande gekommen ist durch den Einstieg institutioneller Anleger bis hin zu Pensionskassen, also wirklich etablierte Anleger, die viel Geld reingepumpt haben. Nur wenn der Hype halt einmal da ist und dann wieder Hinz und Kunz beginnen zu investieren und das ohne viel Grundwissen, ohne viel Nachdenken, ohne viel Strategie, sondern einfach nur, okay, ich will bei steigenden Kursen kaufen und dann zu einem möglichst guten Preis verkaufen, dann kommt das einfach wieder zustande, dass es da sehr schnelle Kurssprünge geben kann. Ich habe selber auch noch, ja, so wie du sagst, also ich habe selber vor einer Woche noch geschrieben, kann es sein, dass die Volatilität geringer ist, kann es sein, dass das jetzt aus ist. Ich habe da absichtlich allerdings ein Fragezeichen dahinter gesetzt, weil ich sowieso mich mir schon 2017 abgewöhnt habe, wirklich eine Mutmaßung dazu zu machen, wie sich der Bitcoin-Kurs entwickelt. Da gibt es andere Leute, die können diese Mutmaßungen machen und auch die liegen oft falsch. Aber da bin ich nicht der Richtige dafür, um solche Mutmaßung zu machen. Ich setz dahinter alles in Fragezeichen. Apropos Mutmaßung zum Bitcoin-Kurs, der Paul Klanschek hat eine Mutmaßung gemacht. Er hat zwar keine genaue Decke genannt, hat aber gesagt, er geht stark davon aus, dass so, wie es sich bislang historisch mit Bitcoin immer entwickelt hat, auch diesmal die Decke noch lange nicht erreicht ist, dass es jetzt mal noch in deutlich höhere Sphären raufsteigen wird, bis wieder dieser Punkt der großen Kurskorrektur stattfindet. Und er glaubt auch, dass es noch einige stärkste Tage in der Geschichte Bitpandas in den nächsten Monaten geben wird.
Das ist spannend, da bleiben wir natürlich auch dran. Ein Thema, das uns alle beschäftigt hat, nicht nur die Startup-Branche, war letzte Woche auch der Sturm aufs US-Kapitol. Dominik, du hast dir da auch etwas angeschaut, nämlich diesen Nachrichtendienst Parler, der kurzzeitig oder generell jetzt auch von Amazon Web Services runtergenommen worden ist und somit offline gegangen ist. Vielleicht kannst du uns da auch ein kurzes Update geben, wie es da aussieht.
Genau. Also die Geschichte ist ja die, bekanntermaßen ist Trump bei einer ganzen Reihe von sozialen Medien gesperrt worden oder bei den größten, bei Twitter, Facebook etc. etc. Ein soziales Medium, wo Trump nicht gesperrt wurde, ist Parler. Das ist an sich ein relativ kleiner Twitter-Klon, kann man so sagen, mit Nachrichten, sogenannte Parlies dürfen höchstens 1000 Zeichen haben, kann darauf antworten, also es ist vom Prinzip her sehr ähnlich wie Twitter, hat allerdings 2018 gegründet, von Anfang an den Grundsatz gehabt, es gilt absolute Meinungsfreiheit und absolute Meinungsfreiheit bedeutet in dem Fall, dass es zum Sammelbecken von Rechtsextremen, von sogenannten Querdenkern, von bis hin zu Nazis geworden ist, aber eben auch von Trump-Befürwortern, einigen Trump-Vertrauten oder Ex-Trump-Vertrauten wie Steve Bannon, ein unter Anführungszeichen prominenter Österreicher auf der Plattform ist Martin Sellner, der Chef der Identitären. Also man sieht schon, in welche Richtung es geht politisch. Und Parler hat innerhalb kürzester Zeit, nachdem Trump bei den verschiedenen sozialen Medien gesperrt worden ist, einen unglaublichen Zuwachs an Usern bekommen. Es sind Trump-Anhänger in großem Maße auf diese Plattform rübergegangen, haben dorthin gewechselt. Und dann ist allerdings Parler ein Strich durch die Rechnung gemacht worden. Übrigens, Parler schreibt man wie Parler, wie das französische Wort für sprechen, aber spricht man aus Parler wie Wohnzimmer, Salon im Englischen. Und dann ist ein Strich durch die Rechnung gemacht worden. Zuerst hat Google den Download im Play Store gesperrt. Dann ist Apple sehr schnell nachgezogen, hat den Download im App Store gesperrt. Das heißt, an die App ist man schon eigentlich nicht mehr gekommen. Und dann hat AWS, also Amazon Web Services, quasi den Todesstoß versetzt und mit Bezugnahme auf Verletzungen der Unternehmensrichtlinien sie runtergenommen, also die Cloud-Dienste verweigert. Cloud-Dienste runtergenommen und jetzt ist es offline. Und die müssen sich jetzt natürlich erstmal eine Lösung finden, wie sie das irgendwie wieder online stellen können und wie sie dann auch die Leute wieder dazu bringen können, dass sie sich das runterladen. Also alles nicht so easy.
Das ist auch eine spannende Thematik, auch diese Medienöffentlichkeit. Unser Kolumnist Mick Hirsprich hat das auch in seinem vorletzten Beitrag auch angesprochen oder in seinem letzten Beitrag korrekterweise, nämlich Gedanken zum verrückten bis dystopischen Wochenende, auch nachzulesen auf der Brutkasten. Und er geht da so ein bisschen auch von der These aus, okay, wir müssen hier aufpassen, auch Big Techs, jetzt auch dieser Ausschluss, könnte eventuell auch diese Trumpisten in eine noch weiter Bubble, in eine hermetisch abgeriegelte eigene Medienöffentlichkeit noch weiter hineinziehen, wenn man sie nicht abholt. Wie schätzt denn ihr das da eigentlich ein?
Ja, also ich denke, Parler ist ein gutes Beispiel und jetzt kann man sich natürlich streiten, ob die Tech-Riesen da richtig reagiert haben, aber der springende Punkt ist schon, die Leute sind auf Parler geflüchtet, das heißt eigentlich hätte sich diese komplett abgetrennte Bubble gebildet, in der es kein Fact-Checking gibt, in der es überhaupt kein Kontra mehr gibt zu den abstrusen und seltsamen Theorien der Verschwörungstheoretiker und der Rechtsextremen. Und das ist abgestellt worden. Und da kann man sich drüber streiten, ist das jetzt gescheit? Wären die nicht dann noch grantiger? Suchen sie sich etwas noch weiter, noch tiefer im Darknet liegendes? Oder sagen sie, okay gut, ich kann Parler nicht nutzen, ich gehe doch wieder zurück auf Facebook und es ist eine...
Muss mich den Guidelines dann dort oder der Policy auch dort genau. Richten, ja?
Genau, also ich glaube, man kann das erst in ein paar Monaten sagen, ob das der richtige Weg war oder nicht.
Ist eine schwierige Situation, fast auch ein Dilemma, könnte man fast sagen. Auf der einen Seite muss man das natürlich regulieren auch. Auf der anderen Seite könnten die dann noch weiter, eben so wie du es gesagt hast, ins Darknet auch reingetrieben werden. Sicherlich keine einfache Thematik. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Thema. Wie ihr alle wisst, wir behandeln nämlich auch Mobility, den Bereich Mobility in unserem Podcast. Und der wird auch freundlicherweise von Mazda unterstützt. Mazda hat auch mit dem MX-30 ein Elektroauto auf den Markt gebracht, das hier einen wichtigen Impuls für die Zukunft leistet. Und ja, im Mobility-Sektor hat sich doch einiges getan in der letzten Woche und eine Meldung hat da besonders für Schlagzeilen gesorgt, nämlich Apple und Hyundai verhandeln aktuell über eine Kooperation für die Herstellung eines Elektroautos. Die Pläne von Apple, die gibt es ja schon länger, das Projekt nennt sich Titan, aber es ist jetzt letzte Woche etwas zum Vorschein gekommen, nämlich hat der südkoreanische Nachrichtenkanal Korean Economic Daily darüber berichtet, dass Hyundai hier konkrete Gespräche mit Apple auch führt, um gemeinsam ein Elektroauto auf den Markt zu bringen. Es gab dann so ein bisschen ein Hickhack und hin und her. Apple hat sich dazu nicht geäußert. Hyundai hat erst gesagt, beziehungsweise diesen Bericht bestätigt, hat dann aber wieder auch zurückgerudert und gesagt, man sei generell in Verhandlungen mit Tech-Unternehmen. Jedenfalls, diese Medienöffentlichkeit hat dafür gereicht, dass diese Aktie um 25% auch gestiegen ist von Hyundai. Also es gab einen gewaltigen Kurssprung. Die Börse hat
nicht schlecht.
Dann...
Machen Sie ja bald dem Elon Musk mit Tesla Konkurrenz.
Machen Sie bald Konkurrenz, ja. Schlussendlich hat dann am Freitag, also es war von Donnerstag auf Freitag, letzten Freitag in der Nacht dieser Kurssprung, die Börse hat dann bei 19% im Plus geschlossen, was der größte Kurssprung seit 1988 für Hyundai war. Also wirklich ein starker Zeichen hier. Wie gesagt, es werden da auch Gespräche geführt. Also,
wo man wirklich sagen muss, diese Automarke ist ja wirklich in den letzten Jahren bei uns zumindest erst so richtig groß geworden. Ne?
Das stimmt, ja. Haben auch einige Elektroautomodelle auch am Markt, den Ioniq zum Beispiel. Aber wie gesagt, diese Kooperation, die hat da hier schon auch den Aktienkurs befeuert und das zeigt, dass diese Kooperation zwischen US-Tech-Unternehmen als auch jetzt traditionellen Autobauern immer wichtiger wird. Und zeigt auch der Blick, wenn man jetzt auf die CES schaut, die ja mittlerweile auch stattfindet seit dieser Woche in Las Vegas, dass hier einfach diese Autobauer auch immer stärker präsent sind auf dieser Messe und dass diese Kooperationen immer wichtiger werden.
Genau, und ich glaube, da hast du dir ja noch eine große Kooperation angeschaut, oder?
Und eine Kooperation gibt es dann auch noch und das hat gestern Schlagzeilen gemacht, nämlich Sony hat sein neues Auto Vision S erstmals in einem Testvideo, also quasi in einem Video vorgestellt. Also dieses Auto ist hier erstmals auf österreichischen Straßen unterwegs gewesen und das hat auch seinen Grund, warum Vision S hier in Österreich unterwegs war, nämlich Sony arbeitet mit Magna Steyr da zusammen, um dieses Auto hier, diesen Prototypen auf den Markt zu bringen. Man muss dazu sagen, es ist ein Prototyp, der so an sich nicht auf den Markt kommen wird, aber wird hier aus diesem Prototyp werden halt einige Erkenntnisse gesammelt, auch in puncto Sicherheit, auch in puncto Entertainment und dergleichen. Was ja sehr interessant ist, weil Sony ja auch ein Entertainment-Konzern auch ist. Sony hat da sehr spannende Sachen auch in diesem Video vorgestellt. Also dieses Auto verfügt über ein Surround-System mit allen möglichen Schnittstellen und so. Ein riesengroßes Display. Also man kann sich dieses Video auch anschauen auf der Brutkasten. Wir haben dazu auch einen Artikel veröffentlicht. Und ja, da wird dann auch in diesem Video, also es gibt zwei, ein zweiminütiges und ein neunminütiges. Und da gibt es eine interessante Stelle, die habe ich mir angesehen, wo auch ein Manager von Magna nämlich spricht, dass es erst der Starting Point dieser Cooperation ist, dieses Vision S. Also man darf da auch noch gespannt sein, was künftig zwischen Magna und Sony hier in der Pipeline steht. Aber es gibt dann natürlich auch weitere Projekte und vor allem auch Projektpartner. Also es ist bei diesem Vision S auch zum Beispiel Vodafone mit dabei. Es ist dann auch noch zusätzlich, also es sind noch zusätzliche Automobilzulieferer mit an Bord. Und ja, das bleibt definitiv spannend.
Da bleibt jetzt nur noch die Frage, Momchilo, wenn du dir aussuchen kannst zwischen einem Auto, das so funktioniert wie eine Playstation und einem, das so funktioniert wie ein iPhone, was entscheidest du dich?
Ich glaube, ich warte noch ab, wenn man sich das jetzt anhört, was der Martin erzählt hat, Kooperationen. Also ich warte auf ein E-Auto von Nintendo mit irgendeinem Autohersteller, vielleicht mit Mercedes, und dann kaufe ich mir so ein Super Mario E-Auto. Das wäre mein Plan.
Das klingt nach einem Plan.
Ja, wie gesagt, also dieses Thema, das wird uns sicherlich auch noch in Zukunft weiter beschäftigen, ist ja ein Thema, diese Kooperation zwischen diesen Tech-Konzernen und traditionellen Autozulieferern, das immer wichtiger wird. Auch wenn man sich so ein bisschen die Patente zum Beispiel auch anschaut im Bereich der Mobilität, da gibt es einen enormen Anstieg, vor allem bei US-Tech-Konzernen. Und ja, es ist sicherlich ein Zukunftsfeld, wo man ein Auge drauf haben muss auch. In diesem Sinne darf ich euch jetzt mich bedanken, Momchilo und Dominik, für diesen ersten Podcast in diesem neuen Jahr und natürlich auch bei euch Zuhörern und der Community. Seid auch nächste Woche wieder dabei. Wir geben euch das Update zu den wichtigsten Themen aus der Startup- und Innovationsszene.
Tschüss.
Tschüss euch.
Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.